Da will man einfach nur Server patchen. Und was machen die Leute? Sie pimmeln auf den RDS-Maschinen rum und melden sich nicht ab. Claudia, kannst du mir bitte eine GPO dafür bauen, dass die Leute, die in einer Leerlaufsitzung sind, nach 5 Minuten, ach, mach 3 Minuten, einfach rausgeschmissen werden?
Ja, zu gerne.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal, ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Und ich kann es mir nicht leisten, auf Anwender zu warten, bis sie sich bequemen, dann doch mal abzumelden.
Ja, du hast ein Wartungsfenster angekündigt.
Genau, und dann werden sie einfach von der Kiste getreten.
Ja, ist so. Ja, herzlich willkommen zur Folge 14 vom Wartungsfenster-Podcast. Ich bin die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Hallo.
Hi.
Ja, ist ja wieder soweit. Es ist wieder die Zeit im Monat.
Genau.
Patches sind gerade raus. Gerade wird überall fleißig gepatcht.
Ja, entsprechend. Was hast du denn am Wochenende so gemacht?
Also, man muss das Wochenende teilen. Der eine Teil vom Wochenende war Serverpatchen, der andere Teil vom Wochenende war mit der Familie in Zülpich am See in der Sonne braten.
Ja, schön.
Ja, also ich hatte da Schatten.
Ja, das ist wichtig.
Ja, dieser hässliche Tagstern. Ich bin auch quasi ohne Sonnenbrand aus der Nummer rausgekommen.
Dank Strandmuschel.
Dank Strandmuschel, ja. Und ich habe sie am Ende des Tages sogar zusammengefaltet.
Hey,
ja.
Gab es Applaus? Weil ich weiß, wie schwierig das ist. Also es ist kein Sarkasmus.
Ja, es ist schon, also ich finde das interessant, wie man auf die Idee kommen kann, mit Hilfe von 8 Bildern und 3 Sätzen jemandem zu erklären, wie man diese Sandmuschel wieder zusammenfaltet. Weil du holst sie ja quasi aus der Tasche raus, dann fliegt sie auseinander und steht dann da. Mhm. Und dann denkt man sich so, okay, wie will man sie wieder zusammen? Aber es sind halt ein paar Handgriffe und ich glaube, wenn man das einmal raus hat, wie rum man das Ding drehen muss und in sich verwinden muss, dann passt das wieder. Aber ganz ehrlich, wer das Ding erfunden hat, ich schmor doch einfach in der Hölle.
Ja, und es ist wie immer RTFM, ne?
Ja, übrigens, ja, RTFM, dann versuch mal bebildert und mit ein paar Sätzen zu erklären, wie man ein Tretboot rückwärts wieder in irgendeine Parkbucht reinbekommt. Es ist auch gar nicht so einfach.
Okay, habe ich mir nie Gedanken zu gemacht.
Habe ich auch nicht, als ich das Ding rückwärts wieder in diese Parkbucht reinsetzen musste. Kinder sind da nur bedingt hilfreich bei. Aber auch das hat wieder funktioniert. Insofern, es war ein recht erholsames Wochenende. Gestern war es ja noch zwar sonnig und warm, aber heute ist es ja einfach nur ekelhaft. Also zumindest hier in Köln. Wir nehmen an einem Montag auf. Es ist warm, es ist schwül. Der Ventilator hier hinter uns in unserem kleinen Studio, wirbelt hier einfach nur ein bisschen die Luft rum.
Gut, dass du diesen Ventilator erwähnt hast, weil ich hätte ihn sonst gar nicht bemerkt, dass der an ist.
Ja, wie war denn dein Wochenende?
Auch ein bisschen. Ich habe DCs gepatcht. Du hast Exchange, glaube ich, gepatcht, ne?
Ja, ich hatte einen vergessen.
Du hattest einen vergessen?
Ich hatte einen beim Kunden vergessen. Das kommt davon, wenn man so viele Exchange-Server hat, da fällt schon mal einer hinten rüber. Nein, ganz so schlimm war es, glaube ich, nicht. Ja, jetzt muss ich aber ein Geständnis machen. Ich muss ein Geständnis machen. Und zwar ist mir völlig entfallen, dass Microsoft den Hyper-V-Server in Server 2022 abgekündigt hat.
Hm. Ist schon ein bisschen länger bekannt. Hättest du den gebraucht jetzt, oder?
Nein, ich bin nur über die dämliche Begründung von Microsoft gestolpert, was sie denn den Kunden empfehlen, wenn sie Hyper-V ausprobieren möchten. Sie sagt, ja, dann teste doch einfach Azure Stack HCI, hast ja 180 Tage Testzeitraum, kannst du damit ausprobieren. Also den Hyper-V-Server 2019, den soll es wohl weitergeben, aber halt in 2022 wird es diesen kostenlosen Server-Core nicht geben. Das lässt sich wohl am ehesten vergleichen mit dem Free Hypervisor von VMware. Mhm. Ich meine, klar, wenn man das Ding mal ausprobieren will, ist das ganz nett. Ist nur für einen Business-Einsatz ist das nicht geeignet. Aber in dem Zusammenhang auch gestolpert Server Essentials mit Server 2022.
Oh ja.
Ich meine, fragt man sich auch so, okay, wo brauchst du das? Weil das Ding ist irgendwie begrenzt auf eine CPU mit maximal 10 Kernen, irgendwie maximal 25 User. Interessant. Kalt sind komplett inkludiert und das Ding ist halt rotzebillig. Ne?
Mhm. Also Kleinstumgebungen. Ne?
250 Euro, da kann man eigentlich nichts sagen. Wobei du hast dann, ich hatte dir das ja direkt erzählt, diese tolle Neuigkeit und du hast dann auch da wieder etwas sehr Lustiges ausgegraben.
Ja, wenn man sich die Doku von Microsoft anguckt zu Windows Server Essentials, dann lautet einer der Erstsätze, ja, ungefähr so sinngemäß, wenn Sie überlegen, in Windows Server Essentials einzusetzen, dann erwägen Sie doch mal den Einsatz von Microsoft 365. So im Sinne von, ja, lass doch mal den Kram, wir wollen das eigentlich alle nicht mehr. Und guck mal, ob du nicht diese Umgebung mit Microsoft 365 abbilden kannst.
Wenn man jetzt diesen Teilsatz nimmt, lass das doch mal und überleg dir, ob du den Kram wirklich willst, dann trifft das ziemlich genau auf den Small Business Server von Microsoft zu.
Der Small Business Server. Ne? Also das,
vom Vertrieb geliebt, ja, von der Technik gehasst.
Ja, ja, ganz genau. Ich habe es offen gesagt, ich habe nur zweimal, es reicht mir aber auch, nur zweimal damit zu tun bekommen. Das heißt, danach wurde das eh eingestellt, das Produkt.
Nee, also ich hatte da tatsächlich schon zu NT4-Zeiten meine Finger dran und selbst damals war das Ding schon pure pain in the ass. Insofern ich trauere diesem System definitiv nicht nach.
Nein, aber es ist doch so, jede Empfehlung, die Microsoft selber ausgesprochen hast, ist, wo installierst du einen Exchange-Server oder einen SQL-Server oder einen SharePoint oder sowas. Sie widersprechen ja in diesem Produkt per se all ihren eigenen Empfehlungen.
Genau, es war halt alles, ja, und ich meine, Microsoft hat ja auch gesagt, na, so bis 50, 75 User, so die Ecke. Ich glaube, später waren dann sogar über 100 User damit supported. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, Alter, du hast dann auf einer Mühle alles laufen und da tun dann irgendwie 50, 80, 100 User drauf rum. Mhm. Das kann nicht gut gehen. Mhm. Und also
ist auch nie gut
meine
gegangen,
persönliche
oder?
Erfahrung mit SBS ist doch immer, wenn die Dinger laufen, laufen sie. Wenn du damit Probleme hast, dann bist du einfach am Arsch. Ja, und wenn du das Ding migrieren musst, dann sowieso. Also insofern, ja, wobei das ist, also das richtet sich ja dann teilweise, dann, also zumindest so von den Ressourcen her, überleg mal eine CPU, 10 Kerne, was willst du denn da für Physik hinstellen?
Ja, das ist übrigens auch weniger geworden, ne? Also Essentials 2.19 hat noch zwei CPUs unterstützt. Also zwei Sockets und kein Core-Limit gehabt.
Okay, das klingt ja dann schon nach.
Wir wollen das jetzt langsamer einstellen.
Wir wollen das mal loswerden.
Mhm. Der neue ist auch Cloud integriert, sprich du kannst halt auch M365 Objekte aus dem Windows Server Essentials Dashboard steuern und konfigurieren.
Muss ich das jetzt gut oder nicht gut finden?
Ich hoffe einfach immer, dass ich das nie wieder in die Finger kriegen muss.
Nee.
Also klar, es ist nicht vergleichbar mit SBS, aber.
Genau, also ich aber. Ne? Insofern immer noch interessant, dass Microsoft da tatsächlich sowas bringt. Du hast noch eine andere lustige Geschichte
ausgegraben. Ja, Cloud integriert, ne? Ist irgendwie so ein Artikel, ist an mir vorbeigeflogen, da ging es um einen Beschluss der Vergabekammer in Baden-Württemberg über einen Anbieter, der Cloud-Dienste mit in seinem Angebot drinstehen hatte, der dann von einer bestimmten Ausschreibung ausgeschlossen wurde.
Okay.
Per Beschluss. Ja, also Hintergrund ist ein bisschen kompliziert, das ist natürlich auch alles, die Artikel sind natürlich ja sehr anonym gehalten, aber es gab ein Vergabeverfahren in Baden-Württemberg, daran teilgenommen hat eine EU-Tochter eines US-Cloud-Anbieters.
Ach,
mhm.
Nennen wir ihn mal
Wingtip Toys. So, Teil des Angebots von Wingtip Toys war, dass bestimmte Services auf, dass Cloud-Dienste auf europäischen Servern, ja, bereitgestellt werden. Dann gab es eine andere Firma, nennen wir sie mal
Tailspin Toys.
Genau. Eine andere Firma hat diesen Zuschlag bekommen. Und dagegen hat Wingtip Toys eine Beschwerde eingelegt. Die Ausschreibung wurde daraufhin nochmal, also die wurde erneuert, dann mit einem neuen Lastenheft, wo dann drin steht, so genau, ja, DSGVO-Anforderungen müssen erfüllt sein.
Geil, die Scheiße, die Ausschreibung hat der falsche gewonnen, lass mal schnell die Anforderungen ändern.
Seien wir ehrlich, so läuft das doch, oder? Nein.
Ja.
Weiß ich nicht. Dann wurde eben gefordert von Tailspin Toys, dass die Firma Wingtip Toys von dieser Ausschreibung ausgeschlossen wird, wegen der angebotenen Cloud-Dienste. Weil da steht es ja auch im Lastenheft drin, dass DSGVO-Anforderungen erfüllt sein müssen. Und das kann ja hier gar nicht der Fall sein. Die Vergabekammer hat das dann so begründet, dass dieses Angebot, auch wenn die Daten auf europäischen Servern gespeichert sind, dass das Ganze nicht DSGVO-konform ist, weil es ja immerhin die Möglichkeit eines Zugriffes durch ein US-Unternehmen gibt. Mhm. Ja. Wir nennen das, es gebe ein latentes Risiko des Zugriffs. Auch der Vorschlag, diese Daten nach allen, nach den besten Möglichkeiten zu verschlüsseln. Ja, das würde einfach nicht, das beseitige das latente Risiko nicht. War, glaube ich, die wörtliche Begründung. Ja, das heißt, mich hat das ein bisschen geruselt.
Ja, wobei, das ist halt dieses Szenario gibt's ja immer wieder. Also es gibt ja auch durchaus, ich sag jetzt mal Datenschützer, ich weiß nicht, ob es jetzt Behörden oder einzelne Datenschützer sind, die sagen, dass man auch Windows 10 eben nicht DSGVO-konform betreiben darf. Mhm. Oder auch Office 365 nicht DSGVO betreiben darf, eben aufgrund der nicht deaktivierbaren Telemetriefunktionen in Office und in Windows. Ich glaube, worauf die dahin ja abzielen, ist ja, wenn die Daten gespeichert werden, besteht halt immer zumindest die technische Möglichkeit, dass halt ein Cloud-Anbieter darauf zugreift, beziehungsweise, ich glaube, das ist immer diese Argumentation, ne, durch US-Geheimdienste gezwungen sein könnte, Daten des Kunden halt abzusaugen, ohne dass der Kunde etwas davon mitbekommt. Das wird halt immer so, meiner Ansicht nach oder meinem Gefühl nach wird das halt immer so genau so dargestellt, dass es ja auf jeden Fall passieren wird, dass es immer der Fall ist. Und machen wir uns mal nichts vor. Die großen Cloud-Anbieter sind peinlichst darauf bedacht, dass das eben nicht passiert. Und auch Microsoft, wenn man die mal da nennen darf oder von denen weiß, ist, die haben sich mehrfach entsprechenden Anordnungen widersetzt und gesagt, nee, gibt es so nicht. Mhm. Plus eben die Möglichkeit, natürlich kann ich eigene Encryption Keys, sowohl bei Azure als auch bei Office 365, und das wird bei AWS genauso sein, kann ich ja einbringen und das Zeug verschlüsseln, an den Punkt, dass auch der Cloud-Anbieter sagt, ja, sorry, Freunde, da komme ich einfach nicht dran.
Ich habe hier verschlüsselte Daten, ich komme da nicht. Und genau das hat mich daran gegruselt, weil das ist einfach, das kommt mir so vor wie so ein Datenschützer, nö.
Ne, so, ja, genau, ne, das ist so dieses Schild hochhalten dagegen, Mic drop und dann den Raum verlassen.
Wenn man das mal so nennen darf.
Es ist so, und ich meine, das sind jetzt zwei Aspekte. Ich finde auch diesen Aspekt halt so spannend, wie da wird halt eine Ausschreibung gemacht, dann gewinnt die jemand und dann legt ein anderer Ausschreibungsteilnehmer entsprechend Berufung ein. Und dann wird einfach das Lastenheft geändert, um halt Leute dort auszuschließen. Und jetzt mag man ja vom Ausschreibungsvergaberecht halten, was man will. Wir beide kennen, oder wahrscheinlich kennt jeder irgendeinen Fall, wo Ausschreibungen entsprechend gebaut wurden, damit die ein bestimmter gewinnt. Sehr lustig an der Stelle übrigens, das bringt mich nämlich zu einem vergleichbaren Thema. Und zwar gab es da mal einen Fall, wo, nennen wir mal, da hatte Microsoft wohl den High Ground. Und zwar geht es um das Jedi-Contract. Joint Enterprise Defense Infrastructure. Das war ein US Department of Defense angesetzter Vertrag mit einem Volumen von ungefähr 10 Milliarden über 10 Jahre. Und es ging einfach darum, dass das Department of Defense, wie man so schön sagt, Commercial off the Shelf Komponenten nimmt, Cloud-Systeme nimmt und das entsprechend für die eigenen Zwecke einsetzt. Und jetzt muss man das ein bisschen auseinander ziselieren, aber die Geschichte dahinter ist echt grandios. Und zwar wurden ganz konkret Amazon, Google, Microsoft und Oracle angesprochen, entsprechend ein Angebot abzugeben. Google ist relativ früh nach Protesten der eigenen Mitarbeiter rausgefallen. Es gibt wohl bei Google intern die Policy, nicht an militärischen Projekten mitzuarbeiten. Und nach Protesten von Google-Mitarbeitern hat Google halt gesagt, okay, beteiligen wir uns da halt einfach auch nicht weiter dran. Gemeinhin wird dieser Deal als Geschenk an Amazon bezeichnet, denn es gab dann einzelne Mitarbeiter, die eine gewisse Zeit lang beim DoD beschäftigt waren und vorher und nachher bei Amazon waren. Mhm. Und in es war dann so Mitte 2019, kam dann halt Donald Trump daher und hat dann gesagt, also zum damaligen Zeitpunkt sah es sehr danach aus, dass Amazon diesen Auftrag bekommt. Und im August 2019 sagte Donald Trump, nö, möchte ich nicht. Trump hat so ein bisschen Beef mit Jeff Bezos, weil Jeff Bezos ist Besitzer der Washington Post. Und die Washington Post, die schreibt halt nicht so nett über den, Donald. Und insofern wurde das Ganze dann entsprechend halt auf Eis gelegt. Amazon ist dann halt mehr oder weniger rausgeflogen und schlussendlich bekam dann wohl im Oktober 2019 Microsoft den Auftrag. Also dagegen hat dann Amazon wiederum dann wohl einen Gerichtsbeschluss erwirkt. Das Ganze lag dann wieder auf Eis. Währenddessen ist Microsoft dann wohl hingegangen, hat dann schon Zeug aufgebaut und hin und her. Schlussendlich ist das Ganze nie in den Betrieb gegangen. Nie. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das ganze Jedi-Projekt quasi abgeblasen wird und man ein neues genannt Joint Warfighter Cloud Capability-Projekt aus dem Boden stampft und das Ganze dann wohl erneut aufgleist. Das ist im Prinzip im Großen das Ganze, was wir gerade im Kleinen beschrieben haben. Wenn der Falsche gewinnt oder die falschen Leute da am Rad drehen, dann kriegst du den Auftrag einfach nicht.
Ja, oder man meldet es einfach um. Es gibt einfach einen neuen Namen und dann ist gut.
Ist so, ne?
Ja.
Dann kriegt das Kind einfach einen neuen Namen und alles ist gut. Mhm. Apropos neuer Name, neues Microsoft-Partnerprogramm.
Jetzt, mir geht gerade auf, dass vielleicht sich Leute da draußen gefragt haben, was wir da eben gemacht haben mit den Wingtip-Toys und den Tailspin-Toys.
Ja, googelt das einfach mal. Ihr werdet, dann ist die Frage beantwortet. Verbindlich haben wir aber nicht dabei, oder?
Nee, da hätten wir ja, ich brauche ja zwei Firmen und es sind immer die beiden Firmen, die fusionieren. Wir erklären es kurz. In den Prüfungen von Microsoft kommen sehr, sehr oft Szenarien vor, in denen man dann bestimmte Fragen beantworten muss, wie man ein bestimmtes Ziel in einem Projekt erreicht. Ja, und da ist dann häufig, da gibt es diverse Firmen. Neben Contoso, die wohl jeder kennt, gibt es noch die Fabrikam und tatsächlich
und ich glaub, die beiden,
die,
ne?
Die beiden, genau, die fusionieren immer Wingtip Toys und Tailspin Toys.
Ist auch eine Neverending Story.
Ja, genau. Ja, aber Microsoft Partnerkondition war dann doch gar nicht so schlimm, ne? Also wir hatten ja letztes Mal ein bisschen davon erzählt und dass die ganz, ganz furchtbar sind.
Ja, wir haben auch schon wieder Prüfungen gebucht.
Ja, wir haben schon wieder Prüfungen gebucht.
Meine Kreditkarte war schon wieder schwer am Glühen.
Aber die sind gar nicht, entweder haben sie sie nochmal geändert oder ich habe von Anfang an irgendwas übersehen. Jedenfalls gibt es da Tracks, die wir locker schaffen können, wenn wir denn die Prüfungen machen.
Wir prokrastinieren schon wieder rum, ne? Ach,
furchtbar.
Ach, ganz schlimm.
Wobei die HPE finde ich schwieriger.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder so typisch für uns beide, ne? Dass wir dann, wenn wir mehrere Prüfungen zur Auswahl haben, dann immer so die wir eigentlich machen müssten.
Ja, die weniger Spaß macht halt. Die wird halt.
Ja, wobei, ganz ehrlich, ich habe in dem Study Guide, ich meine, du hast es ja auch direkt entdeckt, so, ne? Du hast so ein Study Guide von HP Enterprise, irgendwie Seite 3, das Bild, was da abgebildet ist, passt schon wieder nicht zum Kapitel und du denkst dir so, Alter,
ja,
darf doch nicht wahr sein.
Ja, das muss ich sagen, manchmal frage ich mich schon bei HP Press, ob die überhaupt gegengelesen werden. Das ist manchmal, ist das
absolut. Also Qualitätskontrolle machen die da wahrscheinlich nicht, ne? Genau, tief durchatmen. Ich meine, gut, beim Prokrastinieren, wir haben auch immer was zu tun, weil gab jetzt ja gerade, ne, schön Patches, August 2022.
Ja, klar. Ja, klar.
Und es war mal wieder ein lustiges Potpourri an Schlimm und Schlimmer.
Oh, ja. Mhm, genau, ich glaube, die Zahl, die diesmal genannt war, sind über 140 Sicherheitslücken über alle, ja gut, über alle Produkte, ne, aber es war wieder eine nennenswerte Zahl.
Ja, aber ich glaube, das war dann schon so Windows 10, Windows 11, Server 2016, 19,
ja,
22.
Ja, da gab es ein paar Schmankerl drin, ja. Na, also klar, jetzt haben sie mal diesen Flaw im Diagnostic-Tool haben sie gefixt. Ihr erinnert euch, ne?
Das war ja diese Office-Geschichte von Ihnen,
ne? Ja, genau, wo aus Office-Dokumenten Code aufgerufen werden konnte mit Hilfe des.
Haben die das nicht schon mal gefixt?
Der offizielle Fix ist jetzt draußen. Es gab doch diesen Workaround dafür.
Ja, ich meine nicht die GPOs. Ich meine, da gab es schon vor.
Ja?
War das nicht die Folge, wo ich noch den Vorspann vorgeschnitten habe, weil während wir aufnahmen quasi der Patch rauskam?
Ja, vielleicht war das so ein,
ach, so ein, Zwischen.
So ein Hotfix, den sie jetzt mitgenommen haben in das Community.
Ach, jetzt haben sie es ordentlich gefixt. Ja, das kann
ja jedenfalls steht es nochmal drin.
Genau, und auch sehr schön war eine Lücke, eine Remote Code Execution im SMB Client und Server Teil mit einem CVS von 8,8.
Ja, genau, aber korrigier mich, ich meine, das betraf nur in Anführungsstrichen Windows 11.
Ja, stimmt.
Mhm. Ja, also Windows 10 war davon zumindest nicht betroffen. Ähnlich gab es einen Flaw und der hat sage und schreibe 9,8 bei der CVSS V3. Und der betrifft, glaube ich, nur Windows Server 2022. NFS ist das.
Ja, wobei ich mich auch immer frage, wer benutzt denn das Subsystem for Unix unter Windows? Also ganz ehrlich, ich habe das schon im Betrieb gesehen, aber Windows als NFS-Server missbrauchen, ich glaube, da gibt's, Windows als NFS-Server verwenden fühlt sich schmutziger an als ein Linux mit Samba. Also quasi als File-Server für Windows.
Stimmt, es ist was dran.
Ne? Ja gut, und dann war natürlich Exchange. Auch Exchange ganz vorne mit dabei. Genau, irgendwie sechs Lücken, drei davon kritisch.
Ja, also acht, das sind mehrere Remote Code Executions, nein, Blödsinn, mehrere Privilege Escalations dabei gewesen. Mindestens drei, vier meine ich sogar. Mit wie CVSS V3 immerhin 8.0.
Das ist nennenswert.
Mhm. Und die sind alle gefixt. Sternchen.
Genau, das war auch sehr schön.
Es ist eine lustige Sache passiert. Und zwar wurde mit diesem Update nach 12 Jahren oder sowas das ISS-Feature für Extended Protection auf Exchange verfügbar gemacht.
Mhm.
Ich dachte erst, oh, guck mal, cool, ein neues Feature. Klickt da so drauf und liest da so ein bisschen hin und her und denkst so, Moment, dieser Artikel ist von 2010. Ja, das gibt es schon echt, echt lange im IES, aber erst jetzt mit Exchange.
Ja, wobei ich glaube, zumindest in unserem Fall, bei den wenigsten Exchange-Umgebungen können wir es halt einfach so anknipsen. Ich hatte da eine Zahl gesehen von diesen sechs Lücken im Exchange. Wenn du fünf davon stopfen willst, musst du halt, External Protection anknipsen und wenn du das anknipsen willst, dann geht das schon mal nicht, wenn du irgendwie einen Load Balancer davor hast.
Mhm.
Ne? Also wenn du SSL-Offloading machst oder zumindest unter sehr eingeschränkten Bedingungen.
Mhm.
Ist dann also tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich sag's mal so, die allermeisten Kunden haben vor ihrem Exchange halt in irgendeiner Form irgendwas, was SSL-Offloading macht, ob das jetzt irgendwie eine Firewall ist, die als Reverse-Proxy agiert oder du hast da wirklich dann irgendwie einen Netscaler davor, dann ist halt nicht so einfach.
Mhm.
Auf der anderen Seite, zumindest was die Installation anging, war das ja eigentlich schon jetzt ganz, ganz nett gemacht, das war jetzt nicht mehr so dieser Krampf mit, ja, lade das MSP runter und führe das in der administrativen CMD aus, sondern es kam halt schon so über Windows Update, das war dann schon okay. Wobei auch da wieder, ne, dieses Update gibt es halt eben auch nur für die letzten beiden CUs. Wobei, ich glaube, das Thema CU sollte jetzt bei den meisten Kunden angekommen sein, dass man da einigermaßen aktuell bleibt. Aber kannst du vielleicht mal erklären, was diese Extended Protection genau macht?
Das ist eigentlich ganz cool. Also die macht zweierlei. Und zwar geht es da um Channel Binding Tokens, ein Abgleich von Channel Binding Tokens. Das heißt, ich möchte ja jetzt mal im Exchange meine Credentials übergeben. Und bevor ich das tue, wird mit der Extended Protection eben ein Abgleich vorgenommen. Also ein bestimmtes Token bei Verbindungsaufbau wird ausgehandelt und das wird bei der Authentifizierung mitgegeben, beziehungsweise der Client authentifiziert sich nur dann, wenn das mit dem übereinstimmt, was der Server geschickt hat. Und das andere ist eben der Abgleich über den Service Principal Name, der verwendet wird. Sprich, das muss in der Active. Das wird auch der Grund sein, warum das mit dem Load Balancer nicht so einfach funktioniert.
Ah, good point. Ja. Good point.
Mhm.
Weil typischerweise, wenn du einen Load Balancer oder einen Reverse Proxy davor hast, dann machst du ja auch in der Regel Split DNS, sprich, du verwendest natürlich dann intern wie extern den gleichen Namen, meist dann der externe.
Mhm.
Klar, und für den gibt es natürlich in der Regel kein SPN.
Ja, genau. Ne, SPN ist unique. Das heißt, es können nicht zwei Computerkonten denselben SPN verwenden. Mhm. Ne, also das könnte einer der Gründe sein, warum das nicht funktioniert mit dem Load Balancer. Mhm. Und es kann halt auch alles nur eben unter bestimmten Bedingungen. Wo es auch nicht geht zum Beispiel ist, wenn du Exchange Hybrid mit Modern Out verwendest.
Das ist natürlich auch insofern hässlich, als dass du gerade in kleineren Umgebungen ja eben keinen dedizierten Exchange hast, auf dem du den ganzen Hybrid-Kram oder über den du diesen ganzen Hybrid-Kram laufen lässt. Ne? Also wenn du quasi deine Exchange-On-Prem-Umgebung an deine Exchange-Online-Umgebung anbindest. Das ist tatsächlich was wir zumindest in dem Umgebung, wo wir eine DAC haben, relativ häufig machen, dass wir dann halt abseits der DAC einen Exchange-Server hinstellen, der dann diese Aufgabe dediziert übernimmt. Aber klar, wenn du kleinere Umgebungen hast, Single-Server-Umgebungen,
dann hast du halt in der Regel. Ja, gut, wobei Modern Hybrid machst du ja, wenn du deinen Exchange nicht von extern erreichbar hast. Das heißt, da kommt ein kleiner Agent drauf.
Genau, du hast halt nur Outbound-Kommunikation.
Genau, ne? Und dann ist das ein Problem. Das geht dann nämlich eben nicht.
Ja, aber gefühlt ist es auch wieder so, ne, jetzt der August war jetzt wieder ziemlich patchreich, ne? Klar, wir hatten natürlich damit Exchange zu patchen, wir hatten natürlich dann auch Windows genug zu patchen, also die Patch-Welle rollt ja gerade quasi bei allen Kunden. Interessant auch nochmal, ne, so diese Diskussion immer, ja, so Server automatisiert patchen oder halt dann doch per Hand. Also ich sag mal so, wenn du eine niedrige, zweistellige Anzahl Server hast, dann kannst du das vielleicht noch mit Hand machen, aber wenn du mehr hast, dann geht es ja schon fast gar nicht mehr, wenn es nicht automatisiert machst. Und was passieren kann, wenn man nicht patcht, musste leider ein Automotive-Laden feststellen. Auch eine Geschichte auf Bleeping Computers, die mich doch sehr amüsiert hat, weil die ist schon ein bisschen strange. Und zwar wurde ein Automobilzulieferer im Dezember 21, infiltriert. Und zwar wurde da wohl über einen sogenannten Initial Access Broker. Hört sich erstmal ziemlich harmlos an, Initial Access Broker, aber Fakt ist, das sind die Läden, die halt dann Zugänge in Unternehmensnetze verhökern im Darknet. da wurde dann halt entsprechend wohl einen Zugang verkauft und am 20. April kam dann Lockbit um die Ecke und hat dann über eine unsichere Firewall-Konfiguration und RDP auf den DC den Laden hops genommen.
Hast du gerade gesagt, RDP auf den DC?
Ja, korrekt. Liebe Freunde, ne? RDP so auf Domain-Controller.
Nein, RDP von außen direkt so ohne alles auf irgendwelche Server.
Unsichere Firewall-Konfiguration kann ja auch heißen irgendwie, das ist jetzt in dem Artikel nicht weiter spezifiziert worden, aber das kann ja sein, dass auch dann die VPN-Komponente oder so.
Okay, ich habe es falsch verstanden. Genau. Ich dachte, du meintest, da sei RDP auf den DC genattet oder sowas gewesen.
Ja, das ist ja also alter Falter. Ne? nicht, dass wir das hier schon mal in der Praxis gesehen hätten. am 20. April, also Dezember 21, Zugang irgendwie verkauft. 20. April 22 kam Lockbit um die Ecke. 1. Mai kam Hive um die Ecke. Und Black Hat kam am 15. Mai die Ecke.
Also schön im 14-Tages-Rhythmus.
Ja, pass auf. So, Lockbit und Hive haben dann am 1. Mai angefangen, ihre eigene Malware per PSXSec zu deployen. Zwischen den Deployments lagen ungefähr 2 Stunden. Lockbit war zuerst da, dann kam Hive. Also Lockbit hat Zeug verschlüsselt und Hive kam dann um die Ecke und hat dann bei Dateien, die noch nicht vollständig verschlüsselt waren oder schon verschlüsselt waren, dann gesagt, okay, dann nehmen wir nochmal mit. So, und jetzt kommt was sehr Lustiges. Am 15. Mai, zu dem Zeitpunkt, lief die komplette Incident Response Pipeline bei dem Kunden. 2 Wochen nachdem das erste Zeug verschlüsselt wurde, kam Black Hat über den gleichen Zugang wie Lockbit und Hive nochmal in den Laden rein und haben nochmal angefangen, irgendwie 6 Server mit Malware zu versorgen. Sophos war da wohl mit im Boot und sagen dann auch, ja, wir haben hier Zeug gefunden, was teilweise 3-mal verschlüsselt war. haben dann auch, Sophos hat dann selber auch nochmal gesagt, Leute, ne, also so ein paar Sachen, wenn ihr davor gefeit sein wollt, patchen. Wenn ihr VPN macht, bitte macht MFA, also mit MFA abgesicherte VPN-Zugänge, lasst das mit VNC und RDP sein und macht bitte eine Mikrosegmentierung und Traffic Management zwischen euren Netzen. Also allgemein, was wir so als Tier 0, Tier 1 Systeme bezeichnen, dass man die in separate Netze steckt, dazwischen auch nochmal via Firewall reguliert, etc. Aber was ich mich da gefragt habe, wie kann das denn sein? Ich meine, das Erste, was du doch bei einem Incident Response machst, ist, du machst doch alles aus. Du machst doch alles aus.
Du machst alles aus, oder?
Genau. Du kappst von außen alles und dann guckst du dir erstmal die ganze, die Schadenslage an.
Ja.
Wie kann das sein, dass nach 2 Wochen über einen Zugang wieder jemand reinkommt?
Der Kram lief einfach noch. Ja, über den gleichen Zugang, ja? Also,
wer hat denn da seine Hausaufgaben nicht gemacht?
Also ich bin ein bisschen bestürzt.
Ja, ein bisschen bestürzt sind offenbar auch die Kollegen von der IHK, weil die ja auch am Boden liegen.
Ja, ja, habe ich auch gelesen. Das ist aber natürlich jetzt noch nichts wirklich zu.
Ja, nicht so wirklich. Also seit dem 4. August sind wohl die IHK alle down. Es gibt vom Dachverband der IHK gab es dann irgendwie nur so eine relativ schmallippige Pressemitteilung. Ja, man wäre aufgrund eines Denial-of-Service-Attacke down, was ja irgendwie Blödsinn ist.
Aha, wo?
Okay. Und man wäre halt mit BSI und, keine Ahnung, BKA, LKA, lalala, da irgendwie an der Lösung dran. Ja, Fakt ist, die werden eine Ransomware-Attacke wohl erlitten haben.
Ja. Ja, gestern war ich zum Beispiel noch auf der Seite der IHK Köln. Heute, ja,
heute geht sie nicht mehr. Heute geht sie nicht mehr, genau. Also ist wohl auch soweit, dass halt die IHK oder die DIHK wohl rausgegeben hat, so teilweise geht auch keine Telefonie. Ja, sind nicht erreichbar. Ich weiß, ob Fax geht, keine Ahnung. Ja, vielleicht sind die noch per Fax erreichbar. wie gesagt, wir wissen da also sehr schmallippige Pressestatements. Also ich kenne ja einige Leute bei der IHK, GFI, dem IT-Dienstleister der IHK, aber da ist halt auch, klar, Schweigen im Walde und selbst wenn ich da mehr wüsste, dürfte ich sie nicht erzählen. Aber Jungs, wenn ihr das hört, Daumen sind gedrückt. Wenn ihr da noch irgendwie Support braucht in Dortmund, sagt Bescheid. So, jetzt haben wir wieder ausgiebig die News beplaudert.
War das
aber ich
noch
habe
News?
Schon. Ich
Oder
habe,
war das schon plaudern?
Beides. Es war beides.
Gut.
Aber ich habe gesehen, du hast ein sehr schönes Thema nochmal mitgebracht.
Ja, wir hatten da, ich glaube, letztes Mal so ein bisschen von, hatten das, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten. Windows Event Logging. Ich bin auch von einem unserer treuen Zuhörer, hi Dominik, mal darauf hingewiesen worden. Wir hatten in einer Folge mal über die less known Windows Features geredet.
Ja, und er hat sich ein bisschen darüber mokiert, dass wir das.
Ja, was heißt mokiert, aber er hat angeregt, ja, das ist eigentlich auch ein Feature, das man brauchen kann. Und das glaubt man ja erstmal nicht, wenn man so.
Warum glaubst du denn, hat das, also ich meine, wir haben ja auch ein bisschen länger gebraucht, bis wir es für uns entdeckt haben, aber was glaubst du, woher kommt denn dieses Akzeptanzproblem?
Naja, arbeite mal mit der MMC, such da mal was, also benutze mal die Suche in der MMC. Ja, so, dann hast du PowerShell-Module, die es können. Unglaublich träge, ja. Auch da gibt es aber inzwischen neuere. Das heißt, einfach mal ab und an mal auf Dinge, die man eigentlich abgeschrieben hatte, nochmal einen Blick drauf werfen. Manchmal können sich da auch noch
Warum
Dinge tun.
Ich fühle mich jetzt spontan an unsere Teams-Unterhaltung von heute Vormittag erinnert.
Weißt du, um PowerShell ging?
Genau, vielleicht weil ich dir PowerShell-Code gezeigt habe im Sinne von, guck mal hier, ich habe eine Melone getragen. Oder wie ich so schön geschrieben habe, guck mal hier, Meister, ich habe diesen eckigen Block rund gefeilt.
Wenn das Ziel war, den rund zu feilen, dann ist doch alles gut, mein Jung.
Ja, ich musste heute mit Erschrecken feststellen, dass for each über ein PowerShell-Array mit 188.000 Einträgen irgendwie nicht die schnellste Idee ist.
Ja. Kommt drauf an.
Genau, ja, Fun Fact, um das aufzulösen, for each object war dann deutlich schneller. Damit war die gleiche Aufgabe dann irgendwie in 12 Sekunden erledigt. Ja, aber gut, ich war ein bisschen stolz darauf. Du hast mir freundlich zugenickt und gesagt, hast du fein gemacht.
Wir sind das einfach nur beide nicht gewohnt.
Genau. Nee, aber du hast ja mit dem also, oder was heißt du, aber wir setzen ja das das Log-Forwarding schon in gewisser Weise ein. Ne? Also ist ja schon ein bisschen fummelig in der Handhabung.
Event-Log-Forwarding so von Haus aus. Also sagen wir mal so, ich konfiguriere das, ne? Ich setze auf meinem Server, von dem ich die Logs einsammeln will, setze ich halt ein Ziel, ja, meiner GPO, und dann passiert standardmäßig einfach nur Folgendes, das läuft in einen Log rein. Das kannst du machen, wenn du von einem anderen Log-Server willst. Hast du 5, 6, 10 andere Server, von denen du die Logs einsammeln willst, dann wird das schon extrem unpraktisch, das alles in weitergeleitete Ereignisse zu sehen.
Mhm. Also ja. Typischer Use Case, den wir da ja immer wieder kennen, ist das Security-Log von Domain-Controllern eben weiterleiten.
Ja, ganz genau. Security-Log von Domain-Controllern, NTLM zur Auswertung, NTLM-Logs, um da mal so zu sehen, was Sache ist, oder LDAP-Ereignisse etc. Und das kannst du eigentlich nur dann sauber sortieren, wenn du da die eigene Logs für anlegst. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen hin und her probieren müssen, bis ich überhaupt einen richtigen Weg gefunden habe. Ende vom Lied ist, es gibt ein sehr einfaches PowerShell-Modul dafür. Mhm. Das ist, Moment, wie hießen die noch? WEC Event Log, genau. PowerShell-Modul WEC Event Log, also einfach, ne, Install Module, das heißt, gibt es auf der PowerShell Gallery, Install Module WEC Event Log, und damit kann man sich dann eigene Logs anlegen. Klar geht das auch über Registry und dies und das und unhandlich. Mhm. Oder Third-Party-Produkte gibt es auch, die das machen. Aber ich fand jetzt, das ist der Weg, der ist am.
Genau, also da kannst du dann theoretisch für wenn du jetzt, wenn wir beim Beispiel bleiben, ne, Security-Log vom DC weiterleiten, machst du für jeden deiner DCs ein weiteres Event-Log und dann lässt du die Sachen dahin forwarden.
Genau, du kannst auch Ordner machen. Also die findest du dann unter Anwendungs- und Dienstprotokolle, ne, im normalen Event-Log. Findest du die dann wieder, ne, keine Ahnung, machst du mir ja keine Ahnung, WEC für Windows Event Collection und dann darunter DC1, DC2, DC3 und darunter dann Security. Also das lässt sich damit ganz gut organisieren. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Abfrage von dem Ganzen, wenn du das Ganze nämlich auswerten willst mit automatisiert, irgendwelche Reports daraus machen, die kannst du dann nicht mit dem Get-Win-Event abgreifen, was man so klassischerweise. Mhm. Entschuldige bitte, ich meinte Get-Event-Log, das Klassische. Klassisch sage ich deshalb, weil das auch
abgelöst
möglicher, wird. Genau, weil das einfach.
Also du fragst dann diese weitergeleiteten Logs mit Get-Win-Event
genau,
ab
so
und nicht
herum.
Mit
genau.
Get-Event-Log, das ist das alte Legacy.
Ich bin in der Zeile verrutscht, ja. Genau. Genau, Get-Event-Log ist das Legacy und Get-Win-Event ist das Neuere. Und wenn ihr es ganz schick haben wollt, dann nehmt das direkt mit PowerShell 7. Mhm. Weil da kann man nämlich mit der Filter-Hash-Table noch sehr viel mehr machen, also mit dem Parameter Filter-Hash-Table, da gibt es dann zum Beispiel den Provider-Name von dem Log an oder den Log-Name oder eine bestimmte ID und so weiter. Und mit PowerShell 7 hast du da eben noch weitergehende Attribute, die in XML drinstehen. Also ne, du hast ja XML-Attribute in so einem Event, zum Beispiel Target-User-Name.
Ja, genau. Wir kennen alle genau. Quasi die XML-Ansicht dieses Events, kann man oben in so einem Tab-Reiter mal umschalten. Ja,
ganz
ne?
Genau, ne? Genau. Und alles, was da so drinsteht, das kannst du mit PowerShell 7 auch als Named-Attribute abfragen. Das heißt, ich kann zum Beispiel abfragen, where Target-User-Name gleich Administrator.
Ne? Also wenn man rausbekommen will, wo meldet sich denn überall
genau.
Noch der Administrator an?
Ganz ja. Genau. Ganz genau. Ne? Und das
schön.
Steht halt vorher auch nicht vor PowerShell 7. Mhm. Deswegen sehr, sehr praktisch.
Genau, also ne, da vielleicht so noch zur Erklärung, PowerShell 7, also die PowerShell Core, wenn du jetzt einen Windows Server standardmäßig installierst, ist da halt die klassische PowerShell drin, 5.1 irgendwas. Bei den aktuelleren Servern PowerShell Core musst du halt nachinstallieren. Mhm. Den Link dazu können wir aber in die Shownotes reinschmeißen. Ja, und dann hattest du auch mal wieder sehr lustig, du bist ja hier unsere 802.1x-Tante. Hast dich mit Windows 11 amüsiert.
Ja, aber ich hab mich vertan. Also ich glaube, ich habe das auch mal hier irgendwie im Podcast erzählt. Windows 11 und EAP MS Chub V2.
Ja.
Erinnerst du dich?
Nein.
Nein, okay. Ich habe die Behauptung aufgestellt, ich muss sie jetzt direkt als falsch darstellen, dass Windows 11 kein EAP MS Chub V2 mehr macht. Punkt. Jetzt können wir natürlich das auch für uns behalten, ne? Also auch hier ne, Zuhörer, behaltet das einfach für euch, wenn ihr EAP TLS durchbringen wollt. Erwähnt es einfach
was ihr
nicht,
wollt.
Was ihr sowieso wollt. Also ich bin damals dem Problem nicht nachgegangen. Wir hatten so einen Kunden, der hatte 2 Windows 11 Rechner und die konnten plötzlich nach einem Update auf dem NPS keine Authentifizierung, keine Port-Authentifizierung mehr machen. Das wird im Nachgang wird das mit den Ciphern zu tun haben. Es gab auch diverse kleinere, ich nenne es mal Bugs, was 802.1x in der Implementierung von 802.1x in Windows 11 angeht. Zum Beispiel ist mir ein lustiger Artikel begegnet, dass Always-on-VPN gescheitert ist, aus demselben Grunde, der da lautete, du machst in der GPO, gibst du ja an, welche Serverzertifikate er akzeptiert beim Verbinden.
Ja.
Und das ist plötzlich case-sensitive geworden. Ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, hier radius.contoso.com ist mein, dann muss der Servername, der da drin steht, also exakt
also quasi
so
der Servername
stehen.
Im Common Name.
Im Zertifikat.
Oder genau. Im Subject Alternative Name.
Ganz genau.
Okay.
Ja, das klingt so falsch, ne? Aber es ist plötzlich case-sensitive geworden. Da gibt es einen kleinen Artikel zu, können wir auch mal verlinken. Manche berichten auch, sie mussten mit der TCP-UDB-Checksum Offloading-Einstellung spielen, um das zum Fliegen zu kriegen. Also
ja, das ja,
ist auf jeden Fall problembehaftet.
Ja, ich meine, das ist also die TCP-UDB-Checksum Offload deaktivieren als Problemlösung. Das ist fast so gut wie, ja, du musst den Haken bei IPv6 rausnehmen. Also das ist definitiv irgendwie so eine...
Ja, deswegen, wir tun einfach jetzt alle mal so, als hätte ich das alles gar nicht erzählt, dass es also ein lösbares Problem sein wird. Sondern wir machen einfach die Flucht nach vorne und wir machen jetzt überall EAP-TLS, oder?
Gut, EAP-TLS macht ja aus verschiedenen Gründen Sinn. Also das hängt ja allein schon damit zusammen, EAP-TLS, ne, wie der Name schon sagt, mit TLS ist ja dann eine zertifikatsbasierte Authentifizierung, während wenn zum Beispiel MSChub v2 zum Einsatz kommt, da werden ja wieder Kennwort-Hashes durch die Gegend geschickt.
Mhm.
Und jetzt muss man eine kleine Brücke schlagen. Wenn man sich zum Beispiel mit solchen Sachen wie Credential Guard beschäftigt, dann wird man feststellen, dass alles, wo lustig Kennwort-Hashes durch die Gegend geschickt werden, auf einmal nicht mehr funktionieren.
Genau, unter anderem eben bis Chapter 2.
Korrekt.
Genau.
Das heißt, einzige Lösung, wenn man Credential Guard aktiviert hat, ist eben der Einsatz von starken Authentifizierungsmethoden. Und das ist zum Beispiel alles, was halt mit einem Zertifikat rumhantiert. Credential Guard selber ist eigentlich eine ziemlich clevere Sache. Und ich finde, das ist schon fast so eine Low-Hanging-Fruit, die man auf jeden Fall anknipsen sollte, zumindest wenn man sich der Konsequenzen davon bewusst ist. Also bei Credential Guard geht es ja darum, dass halt in einem virtualisierten Container ein LSA-Prozess läuft, welcher die aktiven Anmeldedaten halt schützt. So, das heißt, zum Beispiel, wenn du Credential Guard ja aktivieren willst, dann muss das darunterliegende Client-System zum Beispiel Hyper-V supporten. Sollte heute eigentlich kein Problem mehr sein. Heißt aber auch, da wird Hyper-V angeknipst. Mhm. Weil das ist einfach notwendig, um in diesem Virtualisierungscontainer das entsprechend ausführen zu können.
Ist es nicht auch so, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wenn ich die Hyper-V-Rolle auf meinem Windows-Client installiere, wird da nicht automatisch auch Credential Guard angemacht?
Nein. Credential Guard musst du gesondert aktivieren.
Okay.
Heißt dann eben auch, dass die dann durch diesen virtualisierten Container geschützten Anmeldeinformationen eben nicht mehr zum Beispiel für NTLM verwendet werden können oder für NTLM-basierte Authentifizierung oder eben
V1.
Nicht generell NTLM, also V1,
ja,
V2?
Meines Wissens nur V1.
Ja, weil es ja trotzdem irgendwie Hashes durch die Gegend schicken.
Nee, ich V2, glaube ich.
Okay.
Egal.
Naja, auf jeden Fall so auch MSChub V2, alles was Digest ist, das funktioniert einfach nicht mehr.
Gerade SSP.
Genau. Es gibt keine...
Also eigentlich, ganz kurz, eigentlich ähnlich so wie ein Protected User.
Gruppenmitgliedschaft Protected Users, ne? Genau, richtig. Es gibt dann auch keine uneingeschränkten Kerberos-Delegierungen mehr, es gibt keine DES-Verschlüsselung mehr beim Einsatz von Kerberos. Und in den allermeisten Fällen, also zumindest wenn man halt, die allermeisten Anwender bekommen dafür nichts mit. Ne? Ich hatte mal einen Kunden, wo das tatsächlich aufgefallen ist, weil eben gerade dann die Anmeldung am WLAN WPA2 Enterprise, dann entsprechend, ne, du hast dein NPS dahinter, du sagst den Leuten, na hier, oder du sagst den Maschinen halt, ne, benutzt bitte eure Computer kennen oder Computer-Accounts, Maschine-Accounts, das funktioniert dann halt nicht mehr, wenn du Credential Card aktivierst. Also wenn ihr sowas wie WPA2 Enterprise im Einsatz habt, wenn ihr 802.6 im Einsatz habt, dann müsst ihr euch definitiv mehr mit Credential Guard beschäftigen. Alle anderen hätte ich fast gesagt, knipst es einfach an. Ja? Disclaimer, bitte guckt es euch vorher an. aber das ist eigentlich so eine low-hanging fruit. Ein bisschen weiter geht ja das ganze Thema Device Guard. Da geht es ja dann tatsächlich darum, dass dann halt auch so ein Code Integrity Service noch mit ausgeführt wird, wo ich dann auch entsprechend verhindern kann, dass nicht signierter Code ausgeführt wird, dass nur bestimmter vertrauenswürdiger Code, Trusted Apps ausgeführt wird. Was dann zum Beispiel, also im Falle von Device Guard, auch verhindern kann, dass Malware ausgeführt wird. Also wenn ich das entsprechend dicht rammel, die Kiste, dann ist da halt ganz schnell Ende. Nachteil, das Ganze geht halt nur in Windows 10, Windows 11 Enterprise, Education. Und das ist typischerweise etwas, also wo ich es halt immer machen würde, wären dann zum Beispiel so Privileged Administration Workstations, also PAWs. Ja. Also gerade das Thema Device Guard, wo ich dann ja auch wirklich sicherstellen will, dass nicht alles ausgeführt wird auf der Kiste, da ist das natürlich quasi schon zwingend. Ganz interessant dabei, hast du schon mal von Microsoft Secured Core PC gehört?
Nein, ich habe nur das Stichwort gesehen, fand das hochinteressant, erzähl mal.
Genau. Beim Secured Core PC geht es tatsächlich darum, dass Microsoft mit OEMs zusammenarbeitet, also die üblichen Verdächtigen, beziehungsweise sie beschreiben halt, was ein System hergeben muss. Und da gehen sie halt wirklich dann tatsächlich daher und knipsen so ziemlich alles an, was an Security geht. Also da fängt es dann schon am Ende des Tages damit an, dass sie halt so eine komplett sichere Chain hochziehen, Secure Boot, TPM 2.0, dass halt auch Memory Access Protection und so weiter an ist. Also, dass diese ganze Hardware-Teil halt in sich gehärtet ist. Es geht halt, das, was wir gerade schon angesprochen haben, Device Guard, Credential Guard angeknipst werden, Windows Hello dann auch für die Authentifizierung verwendet wird, BitLocker-Verschlüsselung und so weiter. Und das Interessante dabei ist, dass ich glaube, in den aktuellen Windows 11 Builds ist es, glaube ich, schon so, Microsoft knipst auch jetzt mittlerweile dann auch standardmäßig immer mehr Funktionen an, die damit zu tun haben. Ne? Sprich, wenn du dann halt eine Kiste hast, wo Windows 11 dann bei der Installation feststellt, ach guck mal, der kann ja alles, dann werden diese Sachen auch entsprechend aktiviert.
Ja, sinnvoll.
Ja. Ja. Also wir verlinken das auch mal mit den Secured Core PCs, finde ich hochgradig spannend, obwohl das jetzt halt ein Client-Thema ist, wo wir jetzt nicht ganz so weit drin stecken, aber, wir haben das ja bei unseren Laptops auch, ne? Diesen ganzen Spürkes haben wir ja auch
an. Ja, machen wir halt alle manuell an. Ne?
Genau, wir machen es halt alle per Hand an, aber auch da ist ja, ne, von BitLocker über Secure Boot, über Pre-Boot-Authentifizierung mit verschiedenen Merkmalen, ist da ja alles an. Und das ist halt auch so, da geht die Reise auch hin. Ne? Also das Thema Security bzw. Härtung von Client-Systemen findet halt auch bei Microsoft immer mehr Gehör. Ich bin gespannt, was da dann auch, was das Thema Cloud-PC angeht, ob da sich so einige Sachen davon wiederfinden. Weil zumindest bei Gästen, bei virtuellen Gastsystemen, kannst du ja mittlerweile auch Virtualization-Based Security anknipsen. Ne? Also auch eine VM kann man mittlerweile halt mit Credential Guard, Device Guard bespielen. Müsste man eigentlich mal gucken, inwieweit man diese Sachen halt auch dann bei Tier-0-Systemen.
Ja.
Ne, also das Thema ist ja so Domain-Controller mit BitLocker. Setzt natürlich dann immer ein VTPM voraus, also ein virtuelles TPM-Modul. Aber da können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen was zu erzählen, wenn das von Interesse ist, was so wie TPM und KMS und so weiter angeht.
Ganz bestimmt.
Genau, lass mal Feedback da, ob euch das Thema mal interessiert, weil damit haben wir ja auch schon mal ein bisschen rumexperimentiert. So.
Ja.
Über was hast du dich denn diese Woche aufgeregt? Die Woche ist ja noch jung.
Die Woche ist noch sehr jung. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass du auf dem NPS TLS 1.0 am Laufen halten musst.
What?
Ich sag's nur mal so. Es gibt da Artikel da draußen. Kannst du gucken, ne?
Hast ich dachte, Error TLS Code? 1.0 ist deprecated.
Ja, hast aber trotzdem dann Error Code 22, lautet der, in deiner NPS-Meldung, wo es da heißt, die IAP-Methode wird vom Server nicht unterstützt. Machst du TLS 1.0 an, läuft. Why? Genau.
Ja gut, wäre nochmal so, also gleiches Fall mit meiner Clearpass?
Nein.
Ja, das klingt ja schon wieder so nach einem, nach irgendwie einem Windows-spezifischen Fuck-up.
Ja, NPS ist ja vielleicht auch so ein Produkt, wo Microsoft nicht mehr so richtig Lust drauf hat, oder?
Also das Gefühl hat man halt immer häufiger, ne? Mhm. Also ich meine, gut, er ist in Windows Server 2022 immer noch drin, aber ich glaube, seit Server 2016 erzählen sie, dass das Produkt keine Zukunft hat.
Ja, ist halt immer noch charmant für so Mini-Installationen, wo du sagst, da will ich jetzt gerade mal hier mein WLAN für meine 150 Leute hier authentifizieren lassen, aber ja, nicht gut skalierbar. Irgendwie macht er keinen Spaß mehr, der NPS.
Ja gut, das ist das ganze Thema Policies am Ende, ne? Ja, wobei, also überhaupt so TLS-Sachen abknipsen bei Windows ist halt auch immer pain in the ass. Ne? Also wir hatten es ja schon mal aufgedröselt, da muss man halt so ein paar Klimmzüge machen. Auf der anderen Seite, ich meine, klar, TLS 1.0.1.1 ist deprecated, ne? Man soll nur noch 1.2, 1.3 machen, aber also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich höre, du machst 1.0 aus und irgendwas geht nicht mehr.
Mhm.
Ja, also
das dürfte ja eigentlich nicht sein.
Ja, aber ist nach wie vor so, ne? Also das ganze Thema Drucker zum Beispiel. Also Webinterfaces oder anders gesagt, ne? Webinterfaces von irgendwelchem Zeug, was so im Netzwerken rumhängt, ob es jetzt USVs sind, ob das Drucker sind oder sonst irgendwas. Ja, es ist halt ganz häufig so, dass die kein TLS 1.2, schon gar nicht 1.3 können. Insofern.
Ja, und bei dir?
Ja, gut, das Einzige, worüber ich mich aufgeregt habe, war meine eigene Dummheit, dass ich auf sehr schmerzvolle Weise lernen musste, dass for each und for each Object unterschiedlich stark skalieren. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einen Dreizeiler zusammen, wo ich dann relativ schnell Receive-Connector, SMTP-Logs durchfräsen kann, um zu gucken, was denn noch da irgendwie über SMTP einliefert.
Ja, nett.
Ja gut, im Rahmen von Exchange-Migration immer wieder handlich. Weil
ja, Drucker klar, auch da wieder, Drucker, ne? Drucker, die immer super noch an den alten Exchange senden.
Ja, genau, ne, weil halt irgendwie kein Hostname drin, sondern IP-Adresse sind verdrahtet. Kommt leider oft genug vor. Naja, ich glaube, in diesem Sinne haben wir das aktuelle Geschehen wieder ganz gut zusammengekehrt. Mir ist warm.
Ja, immer noch.
Ja, das wird auch nicht kühler, ich hatte ja erst noch überlegt, ob ich noch für kalte Getränke und Snacks sorgen soll. Auf der anderen Seite muss ich mir dann immer wieder anhören, dass man sowas ja während des Podcasts nicht macht. Zu essen, nicht mehr zu trinken.
Nein, besser nicht.
Nein, ich glaube, es wäre auch gerade irgendwie zu warm. Wobei, gut, ich muss auch noch fahren, also mit Alkohol ist auch nicht. Müssen wir doch auf Kaffee oder Wasser umsteigen. Na gut, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, bis zur nächsten Folge, bleibt gesund, bleibt uns
wir
treu.
Hören uns wieder.
Genau, hinterlasst fleißig Feedback und Kommentare. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Bis dahin, tschüss.